Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Susanne Lohweg, guten Abend. Ich mache unkomplizierte, direkte Bilder über komplizierte und schwierige Themen. Das hat der Fotograf Peter Ucha über seine Arbeiten gesagt. Nun widmet sich eine Ausstellung in Berlin seinen Werken. Die Arbeiten der Theaterikone Ariane Nuschkin sind auch selten unkompliziert. Aktuell, da wirft sie einen Blick in die Geschichte, um europäische Konflikte der Jetztzeit auszuloten. Und auch die aktuellen Debatten um Angriffe auf Frauen sind Thema in unserer Sendung. Wir starten aber mit den heißen Debatten ums Theater in Bonn. Die gibt es weniger aufgrund des Bühnengeschehens, sondern wegen des Standortes. Die Oper am Rhein und das Schauspielhaus in Bad Godesberg, die müssen saniert werden. Das wird teuer. Die Stadt favorisiert einen Neubau im Stadtteil Beul. Aber viele Bürger, die wollen das Theater im Zentrum behalten. Und dort gab es gestern eine Neuinszenierung von Giuseppe Verdis Oper Othello. Und genau da schließt sich der Debattenkreis, denn es wird ein Frauenmord vor dem Hintergrund von Rassismus und Krieg verhandelt. Stefan Keim war für uns vor Ort.
Othello ist kein Schwarzer. In der Oper von Giuseppe Verdi wird die Hautfarbe des Feldherrn ohnehin seltener thematisiert als in Shakespeares Stück. Außerdem entgeht das Theater Bonn so jeder Blackfacing-Debatte. Schwerpunkt der Inszenierung von Leo Muscato ist auch nicht der Rassismus, sondern der Femizid am Ende der Tragödie. Desdemona ist hier nicht nur die Gemahlin des Kriegshelden, sie bekommt einen Beruf. Als Fotografin ist sie bei allen offiziellen Empfängen präsent. Ihre Dunkelkammer ist ein Spielort der Aufführung. Bei Verdi erscheint sie fest im Opernklischee des 19. Jahrhunderts verwurzelt, passiv, leidend, duldend. Aber es braucht keine Eingriffe in Text oder Partitur, um Desdemona mehr Präsenz zu verschaffen. Als Othello sie in der Öffentlichkeit schlägt, stürzt sie zu Boden. Alle wenden sich ab, wollen nicht hinschauen. Auch die, die später ihr Entsetzen bekunden, bleiben auf Distanz. Ein starkes Bild, während in den Nachrichten viel über virtuelle Gewalt gegen Frauen berichtet wird. Hier ist sie real, körperlich und ebenso demütigend. Die US-amerikanische Sängerin Catherine Henry gibt als Desdemona in Bonn ein starkes Europa-Debüt. Sie verbindet schauspielerische Glaubwürdigkeit mit einer strahlend schillernden Sopranstimme, vielleicht noch mit etwas viel Koloratur, wo schlanke, gerade Töne noch mehr berühren würden. Giorgio Ognani zeigte als Othello genau die richtige Mischung aus Direktheit in den lyrischen, kammerspielartigen Szenen und dramatischen Heldentenortönen. Für die Rolle des Iago gibt es dämonischere, schwärzere Stimmen als die von Simone Piazzolla, aber sein vielschichtiger Bariton passt perfekt zu einer Inszenierung, die nicht auf Schockeffekte setzt, sondern auf realistische, psychologische Charakterzeichnungen. Spielort ist Zypern im Jahr 1974. Da tobt ein Krieg zwischen Griechenland und der Türkei, an dessen Ende die Teilung der Insel steht. Für die Aufführung ist das nicht konkret bedeutend, aber so kann die Bühnenbildnerin Federica Parolini ein faszinierendes Setting entwickeln. Halb verfallene historische Ruinen kombiniert sie mit verrosteten Wellblechtoren. Die Bühne bewegt sich oft. Spielorte fahren rein und raus, so bekommt die Inszenierung eine filmische Dynamik. Auch die Uniformen, überhaupt die Kostüme von Silvia Aimonino, rücken das Geschehen nah an die Gegenwart heran, ohne Tagesaktualität zu behaupten. Hier liegt eine große Qualität von Leo Muscatos Regie. Die Tragödie spielt in einer Welt, die ein großer Teil des Publikums zu kennen glaubt und behält doch etwas Gleichnishaftes. Das ist keine ästhetische Revolution des Musiktheaters, im Gegenteil, aber Muscato nutzt mit großer Präzision und viel Feingefühl vorhandene Mittel, um tief in die Figuren hineinzubohren und Assoziationsflächen zu schaffen. Erstklassiges Erzähltheater. Musik. Dabei hat die Regie mit Bonns Generalmusikdirektor Dirk Kaftan am Pult des Beethoven-Orchesters einen kongenialen Partner. Man hört in dieser Aufführung, warum Giuseppe Verdi als Meister der Psychologie gilt. Wenn in Othello die Wut brodelt, aber noch nicht offen ausbricht, erzählt das Orchester davon. Ebenso, wenn Iago abrupt die Stimmung wechselt, um Menschen zu verwirren und zu manipulieren. Da fließen Szene und musikalische Gestaltung perfekt ineinander. Die Oper Bonn ist seit einigen Jahren mit ihrer Mischung aus Neuentdeckungen und ebenso publikumsnah wie auf hohem Niveau inszenierten Klassikern auf Erfolgskurs.
Stefan Keim über die Inszenierung von Verdis Othello an der Oper Bonn. Zahlreiche Frauen, Männer, Menschen gingen gestern in Berlin auf die Straße und forderten unter anderem strengere Gesetze, um Frauen vor Gewalt im analogen und digitalen Raum zu schützen. MeToo, die Epstein-Files, der Fall Giselle Pellico und jetzt die Anschuldigungen der Schauspielerin Colleen Fernandes, ihr Ex-Mann Christian Ulmen, habe sie digital vergewaltigt. Immer mehr Fälle von sexualisierter Gewalt im analogen und digitalen Raum kommen ans Licht der Öffentlichkeit. Darüber habe ich mit Caroline Wiedemann gesprochen. Sie ist Soziologin, Mitglied der Chefredaktion des Missy-Magazins und hat das Buch Zart und frei vom Sturz des Patriarchats geschrieben. Und ich habe sie gefragt, Frau Wiedemann, ist die Welt zu einem sehr gefährlichen Ort für Frauen geworden?
Die Welt, also beziehungsweise unsere Gesellschaft, war nie ein sicherer Ort für Frauen und auch natürlich nicht für queere Menschen. Wenn man sich anguckt, wie lange in Deutschland beispielsweise Vergewaltigung in der Ehe noch nicht strafbar war, wenn man sich das vor Augen führt, sieht man, wie die feministischen Kämpfe natürlich in den vergangenen Jahrzehnten erst dazu geführt haben, dass manche Bereiche ein bisschen sicherer wurden. Es ist so, dass gerade unter jungen Männern, das hatte erst kürzlich eine Studie gezeigt, antifeministische Haltungen und auch misogyne Haltungen doch wieder zunehmen. Und das ist natürlich beunruhigend.
Diese antifeministischen, misogynen Haltungen, die nehmen zu. Das ist so ein bisschen vielleicht auch dem weltweiten Backlash geschuldet. Also junge Männer, die bewegen sich in der vermeintlichen Menosphäre, wie es da heißt, da dürfen Frauen schlecht behandelt werden, man darf sie unterdrücken, beschimpfen. Was bedeutet das für unsere Gesellschaft? Was gibt das für ein gesamtgesellschaftliches Bild ab?
Also diese Art, wie in der Menosphäre junge Männer mit Frauen umgehen, spiegelt ein patriarchales System, das aber auch gesamtgesellschaftlich eben noch existiert. In der Art, wie immer noch Kinder erzogen werden, wie Kinder adressiert werden, wie überhaupt Geschlechtersozialisation stattfindet, fängt das an. Das heißt, es wird schon natürlich immer noch denen, die zu Jungen und Männern gemacht werden, in einer gewissen Weise von klein auf beigebracht, auch Emotionalität und ja, Ängstlichkeit in sich selber auch zu unterdrücken.
Jetzt reden wir miteinander im Rahmen einer Kultursendung. In der Kultur werden all diese Dinge immer wieder verhandelt, auf Bühnen, in Ausstellungen, also die Geschlechterkämpfe und so weiter und so fort. Nur wenn man auf die Liste der Veröffentlichungen blickt, der bekannten Fälle, dann finden sich da sehr viele Menschen auch aus dem Kulturbereich. Also ich nenne jetzt einfach nur mal Produzenten wie Harvey Weinstein, durch den wurde die MeToo-Welle ausgelöst. Intellektuelle wie Noam Chomsky, die sind in den Epstein-Files enthalten und eben auch dieser aktuelle Fall. Also es gilt die Unschuldsvermutung für Christian Ulmen, aber den da Colleen Fernandes öffentlich gemacht hat. Die Kultur ist demnach auch kein besserer Ort für Frauen, oder?
Nee, das ist ja eben auch, also glaube ich jetzt tatsächlich der Fall mit Ulmen macht den Menschen das bewusst, was sowieso die ganze Zeit in den Daten uns vor Augen geführt wird, wenn wir sehen, wie hoch die Gewalt in Paarbeziehungen, in Heterosexuellen ist, dass wir wissen, dass mindestens jede vierte Frau in einer heterosexuellen Paarbeziehung mindestens einmal sexualisierte Gewalt durch den Partner erlebt und andere Gewaltformen sowieso. Also wenn wir dann damit konfrontiert sind, dass jemand wie Ulmen, der eben vielleicht noch mal mehr als ein Weinstein auch ja irgendwie so vielen Menschen auch so nah war, diese Art von Kulturszene, das war ja auch keine elitäre Kultur, sondern das ist ja auch eine sehr zugängliche Kultur gewesen. Das ist auch eine Kulturszene, die natürlich auch selber noch super patriarchal organisiert ist und auch ziemlich patriarchale Kulturprodukte die ganze Zeit produziert. Also man muss sich diese Inhalte von Jerks einfach nur mal angucken. Das ist, finde ich, ein unangenehmer, mackeriger Humor und da gibt es halt Kontinuitäten dann auch.
Noch gilt ja auch die Unschuldsvermutung für Christian Ulm. Ich muss das einfach nochmal sagen. Jerks ist inzwischen aus dem Programm genommen worden. Aber die Diskussion, die wir aktuell führen, was bedeutet das langfristig auch für unsere Demokratie, wenn Männer und Jungen, die von Frauen so denken, wie wir das im Moment durch Studien belegt annehmen, weiterhin tun? Also
das ist gefährlich, ja. Das ist Teil einer Entwicklung ins Autoritäre hinein, weg von den Werten, die unsere Gesellschaft eine Zeit lang vor sich hertrug und die jetzt gerade ja aber auch weite Teile der vermeintlichen Mitte aufzugeben bereit sind. Das Programm Demokratie leben wird gerade jetzt von unserer Bundesregierung total eingekürzt. Da geht es um die Förderung von Programmen, die explizit sich gegen Antifeminismus einsetzen, die für Gleichberechtigung einstehen, die Präventionsarbeit leisten, Gewaltschutz bieten. All das, was uns eben angesichts dieser aktuellen Fälle so wichtig sein müsste. Dieses Kürzen in diesen ganzen Bereichen lässt sich nicht, denke ich, trennen von so einem patriarchalen Backlash.
Die Soziologin Caroline Wiedemann über die aktuellen Debatten zum Thema Gewalt gegen Frauen. Von ihr stammt das Buch Zart und frei vom Sturz des Patriarchats. Putin als lupenreinen Patriarchen zu bezeichnen, das dürfte wohl nicht ganz falsch sein. Sein Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022 hat die große französische Theatermacherin Ariane Nouchkine dazu bewegt, die historischen Grundlagen für die aktuellen europäischen Konflikte auszuloten. Sie setzt mit ihrem Theater du Soleil dabei auf eine Vielzahl historischer Dokumente. Nun kam mit Ici sont les dragons Teil 2 von 3 auf die Bühne. Er nimmt die Jahre 1918 bis 1933 in den Fokus. Im Zentrum steht die deutsche Geschichte und die deutsche Sprache, die diesmal vor allem auf der Bühne des Sonnentheaters zu hören ist. Ebert Spreng hat zugehört und zugesehen.
Lenin, Stalin und Trotzki hocken auf weiter Bühne vor einem dunklen Hintergrundprospekt. Sie führen eine militärische und politische Strategiediskussion. Wir befinden uns im Jahre 1918, in der Endphase des Ersten Weltkriegs. Die drei Akteure tragen markante Lenin-, Stalin- und Trotzki-Masken, ihre Worte aber sprechen andere Stimmen aus dem Off. Russisch, Deutsch, Französisch, Englisch und Ukrainisch sind in Ici sont les dragons zu hören. Illustriert werden in den insgesamt 30 Szenen historische Ereignisse aus den Jahren 1918 bis 1933. Der Untertitel des Stücks lautet Choc et Mensonge, Schock und Lügen. Das meint die Strategie des künftigen deutschen Propagandaministers Josef Goebbels. Er strebte die Zerrüttung einer politischen Kultur an, die in der Weimarer Republik ohnehin schon stark erschüttert war. Auf den sepiabraunen Prospekthintergründen, die an barocke Historienmalereien erinnern, ist deshalb oft München abgebildet, die sogenannte Hauptstadt der Bewegung. Wir sehen auf der Bühne eine Hitlerfigur, die sich in antisemitische Rage hineinsteigert.
Ich begann, sie allmählich zu hassen. Ich war vom schwächlichen Weltbürger zum fanatischen Antisemiten geworden.
Dieser Passage aus Mein Kampf kann das französische Publikum dank der Übertitelung folgen. Die sogenannte Tannenberg-Schrift wird mitten ins Bühnenbild projiziert. Nazis verwendeten sie gerne. Spiel, Dekor, Schrifteinblendungen und ein düsterer Soundtrack gehen eine plakative, synästhetische Verbindung ein. Das große Thema des Abends, ideologische Verunsicherungen und die Schwäche der Demokratien, nutzen die kommenden NS-Herrscher aus. Deutsche wie Josef Goebbels.
Wir gehen in den Reichstag hinein, wie der Wolf in die Schafherde einbricht, um uns mit den Waffen der Demokratie zu versorgen. Wir werden Reichstagsabgeordnete, um die Weimarer Gesinnung mit ihrer eigenen Unterstützung lahmzulegen.
Das klingt im Europa der neuen rechten Bewegungen hochaktuell. Ariane Nouchkine zielt in ihrer Inszenierung aber vor allem auf militärisch und politisch bedeutsame Ereignisse im Machtkampf der Imperien. Da ist auch eine Szene aus dem Pazifikraum. Es geht um Japans Expansionsbestrebungen in der äußeren Mandschurei. Da ist der Kreml und ein Stalin, der von der Ausdehnung des Mongolenreiches eines Genghis Khan schwärmt. Klar, dass man da an Putins Kriege denken muss. Da sind auch deutsche Banker und Industrielle, die ihre Freude an der faschistischen Bewegung entdecken.
Weil Adolf Hitler offiziell die Abrüstung beenden will, würden wir Großaufträge vom Staat erhalten. Das kurbelt das ganze Reich an. Übrigens empfinden wir die nationale Bewegung, die unser Volk erhebt, als außerordentlich erfreulich. Auf das Wohl von Adolf Hitler!
Gegen die Herrschaft so böser Menschen in Berlin, in Moskau, in Tokio und andernorts hat Arjan Nuschkin nur Winston Churchill aufzubieten. Der verfolgt ziemlich allein und sehr besorgt die wachsende Militarisierung von Nazi-Deutschland. Sein kühler Blick auf die Notwendigkeit eigener militärischer Fähigkeiten lässt an die aktuellen Debatten über europäische Wehrhaftigkeit denken. Ein typisches Nuschkin-Bild. Churchill wankt auf weiter Bühne über in wilde Wallung versetzte Seitentücher wie durch die Wellen eines aufgebrachten Meeres. Er droht, im Ärmelkanal zu ertrinken und mit ihm die Demokratie. Die nun 87-jährige Theaterprinzipalin Arjan Nuschkin erzählt ihre Geschichtschronik als flotte Folge von Anekdoten, stützt sich zwar auf historisch verbrieftes Material, will in der Faktenvielfalt aber mehr als Dramaturgie leisten kann und bringt ihr Theater in den Highspeed-Modus. Das beeindruckt, bewegt aber nicht. Zu erschlagend ist die Fülle dessen, was das Théâtre du Soleil mit seinen fast 30 Akteurinnen und Akteuren erzählen will. So bleibt nur das politische und moralische Anliegen.
Ebert Spreng über Ici sont les dragons von Arjan Nuschkin. Der Fotograf Peter Huger zählte neben Andy Warhol zu den Chronisten der queeren Bewegung in den 70er Jahren in den USA. Der mit 43 Jahren sehr früh an AIDS verstorbene Künstler ist derzeit mit einer großen Retrospektive in der Bundeskunsthalle zu sehen und nun werden seine Arbeiten auch im Berliner Gropiusbau gezeigt. 120 Porträts von KünstlerInnen, SchauspielerInnen und queeren Persönlichkeiten in einer politisch hoch aufgeladenen Zeit. In Berlin wird sein Werk mit Arbeiten der zeitgenössischen Fotografin Liz Dischen konfrontiert. Ob das funktioniert, weiß Carsten Probst.
KünstlerInnenporträts aus dem New Yorker East Village der 1970er und 80er Jahre gibt es viele. Die Fotografie war als Medium der Pop-Art zugleich auch Medium künstlerischer Selbstvermarktung. Peter Huger, der als Kind ukrainischer Einwanderer in New York geboren wurde, geht mit seinen Bildern aber auf Distanz zu dieser Inszenierung einer bestimmten Szene. Er sucht in seinen Porträts nicht die Realität hinter der Fassade des Ruhms. Er verschafft der queeren Szene auch nicht das Image öffentlicher Privatheit, wie zum Beispiel Nan Goldin. Hugers Porträts trennen die Fotografie von der Realität. Gleich am Anfang der Ausstellung im Gropiusbau hängen Hugers Porträts seines Künstlerkollegen David Wojnarowicz. Auf einem der Porträts wischt sich Wojnarowicz mit der flachen Hand senkrecht über das Auge. Die Finger der Hand ragen wie senkrechte Linien über Wojnarowitschs Gesicht und wirken dadurch wie ein geometrisches Muster. Aus der Ferne sieht dieses Porträt dadurch weniger wie ein Gesicht, eher wie eine Architektur aus. Und dadurch ergibt sich eine völlig unvermutete Korrespondenz mit den Arbeiten von Liz Dischen, Co-Kuratorin Patricia Dander.
Wir haben einen sehr klassischen Porträtfotografen auf der einen Seite und dann eine Künstlerin, die sehr konzeptuell arbeitet und vor allem ungegenständliche Fotografien gemacht hat. Aber Sie werden in der Ausstellung sehen, dass es wirklich sehr viele inhaltliche Berührungs- und Bezugspunkte gibt, die für beide Werke die Lesart im Grunde genommen noch einmal auffächern.
Im erwähnten Eingangsraum der Ausstellung mit Peter Huschers Porträts von David Wojnarowicz hängen an den Seitenwänden und auf einer großen Trennwand, die mitten durch den Saal läuft, 60 schmale Stäbe mit Fotogrammen aus Silbergelatine der 1966 geborenen Fotokünstlerin Liz Dischen. Ihre Oberflächen zeigen keine fotografischen Bilder, sondern nur einen silbrig-metallischen Glanz, den Licht und chemische Stoffe bewirken, und sie erscheinen dadurch in ihrer seriellen Folge fast wie minimalistische Skulpturen. Doch es gibt eine seltsame Zwiesprache eben dieser Arbeiten mit dem Porträt von David Wojnarowicz und jenen senkrechten Linien, die seine Finger über sein Gesicht legen. Solche mehr oder weniger augenfälligen Korrespondenzen finden sich in der ganzen Ausstellung immer wieder und sie führen in der Abfolge der einzelnen Räume dazu, dass man Hugers Porträts weniger als Gesichter oder Bilder von Körpern wahrzunehmen beginnt, sondern eher wie chemisch erzeugte Oberflächenmuster. Umgekehrt nimmt man auch Liz Duchennes Arbeiten weniger als abstrakte Experimente am fotografischen Material wahr, sondern als einen Umgang mit Raum, Körperlichkeit und mit der Tradition fotografischen Sehens. Das sieht auch Liz Duchenne selbst so. Was ich in meiner Arbeit aufgreife, sind Erwartungen, Konventionen, Geschichte, vor allem die Geschichte der Fotografie, Einschluss oder Ausschluss. Ich befinde mich nicht direkt in einem Dialog mit Peter Hujas Arbeit. Er nutzte ähnliche Methoden wie ich, aber das, was man hier sieht, betrifft nicht nur den Umstand, wie wir Schwarz-Weiß-Materialien für die Bildproduktion nutzen, sondern Peter Huja thematisierte in seinen Bildern Erwartungen an das Bild ebenso, wie ich es tue. Er thematisiert Ausgeschlossensein und Diskriminierung. Das ist die unausgesprochene Basis dieser Ausstellung, die Spanne ihrer Möglichkeiten. Das Ergebnis ist eine faszinierende, sehr präzise kuratierte und auch durchaus mutige Ausstellung. Im Eingangssaal fühlt man sich geradezu herausgefordert. Was haben diese raumgreifenden Installationen silberglänzender Fotogramme neben den ausgeklügelten Schwarz-Weiß-Porträts von Peter Huja zu suchen? Doch die Kuratierung führt die Betrachtenden direkt dazu, genauer hinzusehen, schärfer die indirekten Korrespondenzen zwischen den Werken wahrzunehmen und so dem Wesen der Fotografie ein Stück näher zu kommen. In der Kombination beider Werke wächst diese Ausstellung buchstäblich über sich hinaus.
Carsten Probst über Persistence of Visions, eine Ausstellung im Berliner Gropiusbau. Der internationale Ibsen-Preis geht in diesem Jahr an den südkoreanischen Theatermacher Ja-Ha-Ku. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Nicole Strecker.
Ja, Ja-Ha-Kus Theater sei leise und zugleich politisch, heißt es in der Jurybegründung. So beschäftige er sich mit Poesie und technologischer Erfindungsgabe, immer wieder mit den Nachwirkungen kolonialer Geschichte. Auch in Deutschland waren seine Inszenierungen schon zu sehen. Ja-Ha-Ku ist der erste Künstler aus dem asiatischen Raum, der den mit 2,5 Millionen Euro dotierten Ibsen-Preis bekommt. Gestern ist die Leipziger Buchmesse zu Ende gegangen mit einem neuen Besucherrekord und nach vielen politischen Debatten. Ein Grund dafür: Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Über dessen Beziehung zur deutschen Literaturszene sagt Journalist Nils Schniederjan in der Deutschlandfunksendung Büchermarkt.
Also Wolfram Weimer wird da erlebt als ein Minister, der einen aktiven Angriff auf diese Branche plant, der aktiv eine Verschiebung der Kulturlandschaft in Deutschland herstellen möchte. Und dagegen will man sich auch jetzt zur Wehr setzen. Und ich glaube, da merkt man schon, dass sozusagen die Aufmerksamkeit dieser gesamten Branche für so kleinere Verschiebungen auch im Politischen und im Kulturpolitischen sehr viel höher ausfällt als in den vergangenen Jahren.
Und die Kritik an Wolfram Weimer reißt auch an anderer Stelle nicht ab. Heute haben zwei Buchenwaldverbände den Kulturstaatsminister in einem offenen Brief aufgefordert, auf einen öffentlichen Auftritt am 12. April beim Gedenken an die Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald zu verzichten. Sie hätten nicht den Eindruck, heißt es in dem Schreiben, er habe sich mit dem Vermächtnis der Überlebenden von Buchenwald und anderer Lager positiv beschäftigt. Die Verfasser sind Organisationen von Angehörigen politischer Häftlinge des Lagers. Mehr zu den Debatten rund um Wolfram Weimer gibt es morgen. Dann diskutieren wir in Kultur heute über sein Selbstverständnis als Kulturstaatsminister. Österreichs Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler hat einen Expertenrat zum Umgang mit Kunst aus Gewaltkontexten angekündigt. Das berichtet der Standard. Konkreter Anlass ist eine umstrittene Retrospektive zu dem wegen Kindesmissbrauchs verurteilten Künstler Otto Mühl. Der Expertenrat soll in Österreich künftig solche Fälle von Täterkunst mit juristischer, kulturhistorischer und psychosozialer Expertise bewerten und Empfehlungen geben zu einem zeitgemäßen und verantwortungsvollen Umgang mit den Werken. Laut einer Studie der TU Berlin beeinflusst die optische Gestaltung eines Konzertsaals die Klangwahrnehmung. Den 48 Probanden des Forschungsteams um Professor Stefan Weinzierl wurden mithilfe von VR-Brillen virtuelle Varianten des Kammermusiksaals im Berliner Konzerthaus in wechselnden Farbgestaltungen gezeigt. Bei kühleren Blau- und Grüntönen berichteten die Testpersonen von einem als kälter empfundenen Klangeindruck. Besonders stark war dieser Effekt laut Studie erstaunlicherweise bei musikalisch erfahrenen Teilnehmenden. Erkenntnisse, die Architekten und Akustikplanende künftig wohl berücksichtigen sollen.
Die Kulturmeldung mit Nicole Strecker, vielen Dank. Und der Rücktritt der FDP-Spitze nach den Wahlen in Rheinland-Pfalz und Trump verlängert sein Ultimatum im Iran. Das sind Themen in den Informationen am Abend. Und das war Kultur heute am Mikrofon, Susanne Durwig. Danke fürs Zuhören.